Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir beide wollen mit euch eine Stunde ganz locker über das Thema Whisky sprechen. Das ist die Idee von unserem Podcast. Und wir machen heute die erste Folge und sind sehr gespannt, ob wir das hinbekommen.
Das stimmt.
Wir haben kein ganz stringentes Konzept. Das ist erstmal wichtig für euch zu wissen. Wir haben ein paar Stichwörter, die wir uns im Vorfeld notiert haben, aber wir wollen das Ganze locker angehen und über das Thema Whisky gemeinsam sprechen. Was ist denn so unser Startthema, Tim?
Ja, wir haben uns ja überlegt, was interessiert den Whisky-Interessierten sehr häufig, und da sind wir beide irgendwie auf Hype-Abfüllungen gekommen. Mhm. Also es gibt ja immer wieder Abfüllungen, die recht knapp oder vermeintlich recht knapp sind, hinter denen dann die Whisky-Liebhaber her sind. Und da wollen wir mal einen Blick drauf werfen.
Also her sind ist ein gutes Stichwort. Ich habe das Gefühl teilweise, das ist so wie zu den Zeiten, als bei Aldi die ersten PCs verkauft wurden, wo so auf dem, die Leute so mit gezücktem Messer da standen und sagten, das ist mein Karton. Da sind wir, glaube ich, nicht mehr weit von entfernt, wenn ich mal angucke, was da so abgeht in den Foren, in den Shops. Wenn da Flaschen rauskommen, die in nur begrenzter Stückzahl hier irgendwie in den Läden detonieren und die Leute dann irgendwie total durchdrehen, um dann davon was zu bekommen. Ich erinnere mich, es ist gar nicht so lange her, da hatten wir Highland Park, diese Single Casks für Deutschland. Ich weiß gar nicht, ich weiß nur, wie viel das waren.
Ja, keine Ahnung. Es gab ja verschiedene. Ich glaube, eine für den Münchner Flughafen direkt nur. Da gab es eine ganze Reihe, die dann trotzdem immer sehr, sehr limitiert waren. Also wenige hundert Flaschen.
Also die sind immer in den Shops auf jeden Fall aufgetaucht. Ich glaube, die sind am Anfang auch relativ fair rausgegangen. Das waren so irgendwie 12, 13, 14, 15-Jährige und die kosteten dann irgendwie so 80 bis 110 Euro. Und die waren dann innerhalb von Sekunden weg, gefühlt. Und war irgendwas zwischen 150 und 300, war dann so, glaube ich, das neue Preisniveau. Und da, selbst die sind noch irgendwie, zumindest diese so mit 150, 160 Euro sind dann noch rausgegangen. Und wurden halt den Leuten den Händen aus den Händen gerissen.
Ja, da fragt man sich natürlich manchmal, ist es das wert? Oder setzt da bei manchen etwas aus, da kommt der innere Instinkt wahrscheinlich durch, etwas Seltenes zu besitzen, etwas Wertvolles zu besitzen. Man sich überlegt, die Preisspanne, die dann entsteht und wie viel Aufschlag man zahlt, um diese Abfüllung zu haben, das finde ich manchmal schon ein bisschen verrückt. Was meinst du dazu?
Also das ist total verrückt. Aber ich habe für dieses Verrücktsein auch ein großes Verständnis, weil ich genauso ein Typ bin, der sich am Ende des Tages freut, wenn er dann so ein Ding irgendwie zu einem Startpreis schießt oder das irgendwie früher bekommt oder das Glück hat, einer derjenigen zu sein, der mal morgens um 10 in seine App reingeguckt hat oder auf die Seite von dem Händler und dann gerade vor Minuten dann eine von diesen wenigen Flaschen, die da gepostet, die da bereitgestellt wurden, dann irgendwie verfügbar ist und man die kauft und man hat sie da. Und dann freut man sich halt und dann liest man halt ganz entspannt, lehnt sich zurück, liest so den Ärger der Leute, die dann irgendwie sagen, ich sammle seit 10 Jahren Artback und jetzt kriege ich so eine Flasche nicht. Ja, und die dann durchdrehen, wenn die auf dem Sekundärmarkt irgendwie das Fünffache, Sechsfache, Siebenfache für diese Abfüllung bezahlen müssen. Das finde ich eigentlich schon ganz cool. Mhm. Und das macht dann, da findet mit mir dann noch Spaß. Die Frage ist nur, trinkt man am Ende dann diese Flaschen auch? Dann macht man so ein Ding auf, wenn man weiß, irgendwie der wird jetzt irgendwie für 300, 350, 400 Euro gehandelt und du hast dafür unter 100 ausgegeben. Das ist dann schon immer schwierig. Und ich muss auch selber gestehen, dass ich ja meine Komiteeabfüllung von diesem Jahr, die irgendwie im, wann war das, April, Mai?
Mhm. Mai? Ich glaube im Mai.
Die habe ich ja auch eingetauscht. Also ich habe sie nicht wieder im Sekundärmarkt verkauft, aber ich habe sie halt eingetauscht gegen drei erstklassige Flaschen. Also, weil ich auch dachte, das ist mir irgendwie, ne, hast für 90 Euro ein Ding gekauft, das ist irgendwie 52, 260 Euro wert und dann habe ich dafür halt drei andere tolle Mods bekommen.
Kann man mal machen.
Was dann wiederum auch Spaß gemacht hat.
Irgendwie befriedigt diese ganze Sache ja auch die innersten Instinkte des Menschen. Ja, da kommt der Jäger und Sammler durch irgendwo. Nur nicht früher bei Mammut, jetzt ist es halt zumindest bei Whisky-Fans und Genießern der Whisky. der dann gejagt wird. Meistens im Internet oder wo kaufst du?
Ja, ich würde auch sagen, zu 90% im Netz.
Ja, ist bei mir genauso.
Also zumindest die aktuellen Sachen. Ich finde, also so Shops, also Stores, wenn du irgendwie im richtigen Geschäft bist, da auf eine Hype-Flasche zu hoffen, das ist, glaube ich, relativ schwierig. Das funktioniert ja nur, wenn du den Händler irgendwie kennst und der sagt, okay, da kommt jetzt irgendwie was, stell mir mal eine beiseite, dann mag das funktionieren. Einfach so Verdacht mal in einen Whisky-Laden gehen, das ist, glaube ich, relativ schwierig, da zu hoffen, sowas zu finden. Da findest du dann eher Perlen, die irgendwie übersehen wurden.
Ja, oder schon längst ausverkauft sind. Also mir ging das so. Hier in Leipzig eigentlich in einem Tabakladen, da habe ich eine sehr gehypte Bruichladdich-Flasche mal gesehen. Und die ging überall für über 200 Euro weg. Und da gab es sie noch für einen schmalen Taler, also unter 80, glaube ich. Da kann man auch Glück haben. Auf jeden Fall. Es lohnt sich auf jeden Fall auch mal in einen kleinen Laden reinzuschauen, wenn man so im Schaufenster vielleicht so die ein oder andere Flasche sieht.
Das war diese Abfüllung von Meadowside Blending, oder?
Ja, so ein Mordman. Genau, ich glaube 14 Jahre alt. Ein Schokoladenmonster.
Hast du den schon aufgemacht, oder?
Der ist noch zu, aber der wird noch aufgemacht.
Ja, cool, dann musst du Bescheid sagen. Den möchte ich natürlich dann auch probieren. Das ist übrigens sowieso das Schönste, wenn man solche Flaschen hat, von denen man weiß, die begeistern ja viele, dann kann man die auch toll teilen.
Ja.
Und für Flaschenteilung nutzen und dann eben halt auch eine größere Gemeinde mit partizipieren lassen. Ich bin jetzt kein Freund von so Mini-Samples, aber so durch 7 so eine Flasche kann man schon mal machen. Das finde ich schon eigentlich ganz angenehm. Ja, durchgedreht irgendwie gefühlt dieses Jahr sind die Leute auch bei Longrow.
Mhm.
14 Jahre Sherrywood. Da kam auch irgendwie mit einem halben Jahr vorher, glaube ich, so mal so eine Ankündigung, dass der irgendwann kommt. 9000 Flaschen für die Welt. Und ja, dann ging der Run auf die, ich weiß gar nicht, wie viel das für Deutschland waren. 700 Flaschen oder sowas? Oder ein bisschen mehr?
Es waren auf jeden Fall genug. Es gibt immer noch genügend.
Es waren genug und das Ding ist ja auch irgendwie hochbepreist rausgegangen. Ich habe so ein Ding im Schrank stehen. Ich weiß nicht, ob du eine hast.
Ich habe vielleicht auch eine.
Ja, du hast vielleicht auch eine, siehst du. Also wir sind hier auch wieder Teil der ganzen Maschinerie, die wir hier versuchen von außen zu betrachten. Es ist auf jeden Fall so, dass die Leute, die das bis jetzt getrunken haben, nicht so begeistert sind. Ich habe die noch nicht probiert. Aber es wird irgendwie von der einen Seite gesagt, dass der nicht so kantig ist, wie man sich ihn wünscht. Die andere Seite sagt, der hat irgendwie einen Schwefeleinschlag und deswegen ist er irgendwie nicht so gut. Ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass Longrow da irgendwie oder die Springbank Distillerie da irgendwie Quatsch abfüllt.
Oh doch.
Okay.
Also ich hatte ein Glas gehabt und ich habe ihn auch verkostet und der hat mächtig Schwefel. Der hat wirklich mächtig Schwefel, der leider alles überlagert. Also ich bin nicht wirklich schwefelempfindlich. Ich mag das auch manchmal, wenn eine Abfüllung etwas Schwefel hat. Das kann durchaus unterstützend wirken und dem ganzen Gesamtbild zuträglich sein. Aber bei dem passt es irgendwie nicht so. Und es ist relativ, beziehungsweise ja sehr intensiv und hat ihn für mich dann leider nicht so lecker gemacht. Aber ich habe in der Tat gestern erst nochmal in die Flasche reingeschnüffelt und er wird besser. Vielleicht braucht er einfach ein bisschen Sauerstoff.
Also ich kenne das Thema Schwefel ja eher als persönliches Problem, was jeder hat, ob man nun Schwefel wahrnimmt oder nicht.
Mhm.
Erfahrungsgemäß geht es einigen Leuten so, die kommen auf Schwefel nicht klar, die riechen den sehr intensiv und die sagen, es riecht irgendwie wie Streichholz Zündköpfe oder wie Feuerwerk oder irgendwie sowas und haben dann eben genau diese Aromen in der Nase. Ich habe die nicht.
Mhm.
Also auch bei Abfüllungen, die direkt als Schwefelmonster irgendwie tituliert werden, die gehen bei mir halt mit einem ganz leichten Schwefel irgendwie in die Nase. Und deswegen werde ich den wahrscheinlich entspannt mal probieren können. Aber das wird mich vielleicht wahrscheinlich auch stören, wenn der so hart schwefelig wäre. Weiß ich gar nicht. Ich rieche das nicht.
Hm.
Und ich habe gehört, dass es einigen so geht, dass die es riechen. Andere sagen wiederum, die riechen es gar nicht. Ich würde mal sagen, die Gnade, diesen Schwefel nicht riechen zu müssen, die von der profitiere ich. Aber von daher müssen wir mal gucken, ob ich dann diese Sherry-Aromen in dem in dem Longo kriege oder ob das tatsächlich da überlagert ist. Ist aber auf jeden Fall eine Flasche, um die auch wirklich ein absoluter Hype gelaufen ist für ein paar Wochen.
Absolut.
Bis sie da war, dann war es auf einmal relativ langweilig, weil dann hatten irgendwann ganz schnell alle eine und dann war der Hype auch relativ schnell wieder rum. Dann ging eben die Frage nach der tatsächlichen Qualität los. Zu diesem Longo fällt mir aber noch eine andere Story ein. Und zwar war ich in dem Geschäft des Online-Händlers Whiskyzone in Brandenburg. Die haben ja auch ein Ladenlokal. Mhm. Wo man die haben nur ein paar Flaschen da ausgestellt, aber die beraten einen auch ein Stück weit und dann holen die jeweilige Flasche aus dem Lager, die man haben möchte. Und der Andi, wer das ein oder andere Video von Holger und Andi aus der Whiskyzone mal geschaut hat, der kennt den Andi, der springt da auf jeden Fall immer im Laden rum und der ist immer für ein Schwätzchen gut. Mit dem kann man immer ganz gut dann nochmal schnacken, wenn man da ist. Und der sagte halt, dass die in dem Fall auch nur wenige Flaschen bekommen haben, irgendwie zwei Kisten. Und dann irgendwie aus ihrer Kundenklientel Leute haben, die dann anrufen und die dann übelst Radau machen, weil sie keine Flasche kriegen. Ja. Mir ist in dem Moment eingefallen, deswegen erzähle ich das, dass die Band Tokotronic, was glaube ich mal einen Song rausgebracht hat, Gitarrenhändler sind Schweine. Aus der Sicht eines Musikers sind Gitarrenhändler Schweine. Und ich habe in dem Moment, das habe ich ihm dann auch erzählt, dass mir gerade dieser Song einfällt, dass ja eigentlich Whiskyhändler auch Schweine sind für Whiskytrinker.
Absolut, ja? Absolut.
Und in dem Fall musste ich eben daran denken, dass ich dachte, das ist der Grund, warum die Leute auch berechtigt dann ausrasten. Wenn der nur 6 Flaschen oder 12 Flaschen hat, das ist natürlich der böse Händler. Und da kann ja der Genießer nichts dafür, wenn der nichts kriegt. Deswegen muss man sich als Händler natürlich sowas anhören. Nein, Quatsch, das ist nur ein Spaß. Aber die Assoziation hatte ich. Und die zeigt ja am Ende des Tages nur, wie emotional wir halt in diesen Dingen sind. Wenn wir was wir echt wollen und echt haben. Und wir kriegen es nicht. Was ist denn da los? Muss ich das, ne? So, und dann, ja, in dem Fall eigentlich gar nicht so nötig, weil verfügbar eigentlich überall, vielleicht nicht mehr für den Einstiegskurs, aber ja, mit einem leichten Aufschlag. Aber
drunter, glaube ich.
Okay.
Ich glaube, in Österreich sogar für 69 Euro oder so.
Also, Tim, kennst du irgendjemanden in Österreich?
Ja. Ja.
Achso, ich wusste nicht, dass man da mehr macht als Skifahren. Okay, klär mich auf.
Ja, kann man natürlich auch nach Deutschland schicken lassen.
Okay. Kein
Problem, ne?
Ja, ja, klar.
Ich glaube, in der Whisky Base stand irgendwo gerade ein relativ attraktiver Kurs für die Abfüllung.
Ja, was machen wir mit dem Thema Hype? Wie gehen wir damit um? Also, ich hab manchmal das Gefühl, dass diese Hypes ein Stück weit eben aus so Distillerien kommen, die gehypt sind. Jetzt, ich sage jetzt mal Artback oder Springbank oder also generell Eiler-Distillerien, wenn da irgendwas rauskommt, auch ein Lafroig oder so. Und dann haben wir eben die Abfüllungen, die man bei den unabhängig abgefüllten öfter sieht, dunkles Sherry Monster und
ja, Rauch. Das stimmt. Ja, diese dunklen Sherry Whiskys sind oft gehypt, obwohl ich das oft auch gar nicht gerechtfertigt finde. Also es muss ja nicht immer der tiefe, extrem dunkle Sherry sein. Komischerweise sind es aber immer die Flaschen, die als erstes mit weggehen.
Es gibt, ich habe heute gesehen, also muss vor ein paar Tagen erst rausgekommen sein, von Douglas Lang, ein Inchgover, 22 Jahre, das wird jetzt der neue Durchdreh-Whisky, glaube ich. Ist auch gar nicht so billig, 130, 140 Euro, glaube ich. Gut abgefüllt mit 51 irgendwas Prozenten, aber auch wieder so eine Cola-Brühe, ne? Also dunkel wie Cola halt. Ne? Und das scheint tatsächlich, zumindest hier in Deutschland oder zumindest in den Kreisen, in denen ich mich so bewege, irgendwie auszureichen, dass die Leute auf einmal alle auf diese Flaschen abgehen. Sherryfass möglichst mit richtig Power und starker Einfärbung. Und dann läuft das.
Ja, der wurde ja geteilt, ne? Habe ich gesehen und es waren bis jetzt eigentlich nur positive Rückmeldungen. Aber vom Preis her, ja, 140 ist schon ordentlich.
Puh, ja, müssen wir uns wahrscheinlich ein bisschen dran gewöhnen, wenn man solche speziellen Flaschen dann haben will, die dann eben halt auch so eine Färbung aufweisen. Die Frage ist für mich jetzt, ist das unabhängig davon, ob man das will, ne? Also tue mich da auch ein Stück weit schwer mit. Ich mag auch super geil, super gerne Sherryfass gelagert Whiskys, keine Frage. Ich mag das auch mal, wenn die dunkel sind und eben diese ganz starken Aromen mit sich bringen, wenn du da die dunkelsten Trockenfrüchte, also klebrige Süße vom PX-Fass und ich weiß nicht, was da alles noch mit dabei hast. Darunter leidet dann aber auch irgendwie so ein bisschen dieses feine Sherryfass-Aroma. Dieses, was man manchmal, oder was man vielleicht eigentlich häufiger heutzutage nur noch hat, wenn du so Nachreifung oder sowas hast, wo so ein Malt irgendwie 15 Jahre in einem Bourbonfass lag und dann nochmal für 2 Jahre in so ein Sherryfass kommt. Da hast du ja doch eine eher feinere Ebene der Nachreifung und gar nicht so stark draus gelegt ist, der komplett planiert wird, das Destillat, was du vorher drin hattest.
Ja, oder mehrfach verwendete Fässer. Also ich habe zu Hause irgendwo noch ein paar Samples rumkullern von was war's denn? Glenn Parkless. Und es sind quasi verschiedene Fassproben, einmal First Fill Sherry und einmal Fourth Fill Sherry.
Viert befüllt.
Okay. Da haben wir als erstes Cola und das Viertbefüllte ist im Endeffekt, naja, nicht mal Apfelschorle. Ja, also.
Ich mein Respekt an Glenn Farkness, dass die Fourth Fill auf ihre Flaschen schreiben.
Ja.
Dass sie sich das trauen und dann da irgendwie auch wahrscheinlich 150 Euro für so ein.
Das reicht gar nicht. Die Family Cask.
Ja, okay.
Viertbefülltes Fass kommt ja auch so 350 Euro. Aber tut der Qualität keinen Abbruch.
Also erstmal, das ist ja immer die Frage, wie lang war das Zeug denn da drin? Wenn man für 2 Monate ein Finishing hatte und das 3-mal, dann hat man 6 Monate ein Destillat drin gehabt.
Das stimmt.
Siehst du, ich kann rechnen. Und dann ist das Ding ja quasi noch relativ frisch, das Fass. Das wird es jetzt vielleicht beim Vorfüllen, wenn du sagst, der hat eine relativ helle Farbe, nicht sein. Aber selbst dann ist es spannend, wenn der halt 20 Jahre im Fass lag und das Fass ansonsten aber qualitativ hochwertiges Fass war, was halt sozusagen von dem Aroma, tolle Aroma abgegeben hat, aber eben nicht die dunkle Farbe, nicht das, die knüppelige Süße von einem PX-Fass oder wohl. Ich glaube, die machen noch Rose bei Glenn Farkness, oder?
Ich glaube, Rose.
Ja. Ja. Also, dann eher so die das Nussige und die Trockenfrüchte und diese ganzen Dinge. Dann ist das auch spannend. Ich finde auch, dass Glenn Farkness gar nicht so stark auf dunkel setzt. Oder?
Nein, eigentlich nicht. Also es gibt natürlich dunkle, aber das ist, glaube ich, bunt gemischt.
Also ich bin jetzt hier nicht irgendwie 100 Jahre Glenn Farkness-Kenner, aber die letzten Jahre, wenn ich daran so zurückdenke, da waren das eigentlich immer relativ helle Sherryfass-Whiskys. Also sowohl diese Personalitätenreihe, die ja schon, finde ich, für den deutschen Markt schon High-Class ist, fand ich relativ hell, zumindest in Erinnerung.
Ja, ich glaube, die letzte, die war doch sehr dunkel.
Ja.
Ich glaube.
Vielleicht spielt mir da auch meine Erinnerungsvermögen einen Streich, aber ich weiß, dass diese Very Rare-Reihe in diesen blauen, viereckigen Dosen, da habe ich einen 93er und einen 96er von. Und den 96er, der kam vor 2 Jahren oder so raus. Da habe ich auch mal ein Sample von gehabt und das ist hell, das sieht nicht sehr dunkel aus.
Ja.
Und in der Range, wenn du guckst, die etwas jüngeren, die sind halt auch nicht sehr dunkel. Der 25er, der ist schon sehr dunkel.
Der hat ja auch ein paar Jährchen auf dem Buckel.
Der hat viel fast gesehen.
Ja.
Auch wenn man das nur sieht, wenn er im Glas ist, weil die Flasche leider eingebräunt ist. Das ist übrigens was ich bei Glenn Farkness nicht verstehe bei all dem Lob. Warum die jungen Whiskys mit 12 Jahren, mit 10 Jahren, mit 8 Jahren, mit ja, jung halt, in Glas, durchsichtige Glasflaschen packen und ab 15 Jahren die Flaschen einbräunen. Also in so einem braunen Bierflaschen-Look.
Na, der Whisky muss vor UV-Strahlung geschützt werden.
Ist das so?
Weiß ich nicht.
Okay.
Das ist das Einzige, was mir gerade eingefallen ist.
Finde ich aber ein guter Punkt. Ich würde sagen, das eruieren wir mal, da fragen wir mal die Schwarmintelligenz vom Forum,
genau,
ob das damit irgendwie zusammenhängen könnte. So, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet zum Thema Glenn Farkness. Aber wenn wir bei den Glens schon sind, sollten wir eigentlich den größten Hype, den wir momentan irgendwie, den größten Hype unserer Zeit, den sollten wir nochmal irgendwie
mit auf die
Hype-Agenda nehmen. Magst du dazu was sagen?
Ja, in dieser Woche kam der Glendronach 15, den es jetzt schon wie lange nicht gab? 2 Jahre?
Ja, 3, glaube ich.
Aber 3 Jahre. Mhm. Dieser Whisky kam wieder auf den Markt und die gesamte Whisky-Szene ist durchgedreht. Anfangs hat man ihn für, ich glaube, 52 Euro gesehen. Und man konnte so nach und nach zusehen, wie der Preis in den Shops stieg und nach und nach jeder Shop ja ausverkauft war. Und aktuell ist, glaube ich, relativ nichts verfügbar.
Die Flaschen sind durch, ne? Also ja. Ich glaube nicht, dass es irgendwo noch was gibt. Also kann natürlich sein, dass irgendwer das Ding für 150 noch irgendwo liegen hat, aber ja, das ist dann natürlich auch übertrieben, das kauft dann keiner. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass noch irgendein Store davon was verfügbar hat.
Ja. Also ging innerhalb von einer Woche, ich weiß nicht, weißt du, wie viele Flaschen es gab?
Nein, ich glaube, es ist auch nicht bekannt. Aber er sollte eigentlich kontinuierlich verfügbar sein, das hatte ich gelesen.
Ja.
Wenn natürlich klar sich jeder davon erstmal 3 Kisten bestellt, wenn er neu rauskommt, ist das dieses Batch oder zumindest diese Lieferung, die dann irgendwie nach Deutschland kommt und hier verteilt wird, dann natürlich erstmal weg. Und das dauert dann vielleicht ein bisschen, bis dann aus Schottland wieder ein paar Paletten hier rüberkommen. Das kann schon sein. Ich habe aber auch nicht gehört, dass der sozusagen begrenzt sein soll.
Ich auch nicht.
Sollte eigentlich zu Co-Range wieder dazukommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne?
Ja, so nach und nach werden die jetzt ausgetauscht, glaube ich. Ich höre jetzt, der 18-Jährige soll jetzt, glaube ich, als nächstes dann mal so langsam kurz verschwinden. Obwohl das natürlich noch nicht irgendwie feststeht, habe ich auch, glaube ich, eher nur gerüchteweise gehört. Der neue 15er gereift in Oloroso und PX-Fässern?
Genau.
Der alte nur Oloroso, richtig?
Der alte nur in Oloroso-Fässer.
Mm.
Ich weiß nicht, ob das tatsächlich der Grund ist, warum die Menschen, die sich diese Flaschen gekauft haben oder aufgemacht haben, nicht so glücklich mit dem neuen 15er-Revival sind. Sondern ich glaube, das liegt eher an dieser Situation mit der Brennereischließung. Ja? Also, was war der Hype vom alten Revival? Der Hype war ja eigentlich, dass in diesem 15er Revival viel älterer Whisky drin war, als auf der Flasche drauf stand. Das kann man sich eigentlich ganz einfach nachrechnen. Die Brennerei war von 96 bis 2002 zu. So. Um einen 15-Jährigen abfüllen zu können, wenn man 2002 wieder angefangen hat mit Produzieren, ist dann das Jahr 2017, 2018, also das, wo wir jetzt sind. Ja. Deswegen gibt's auch jetzt wieder einen 15-Jährigen. So. In den Jahren davor musste man halt einen Whisky verkaufen, der tendenziell 6 Jahre ältere Whiskys beinhaltet hat. Ja, wenn man jetzt vor 3 Jahren das Ding noch auf dem Markt gehabt hat, dann waren da 3 bis 4 Jahre ältere Whiskys in der Flasche. Zwingend. Ja. Das heißt, da hast du keinen 15-Jährigen gehabt, sondern einen 18-Jährigen. Und das ist natürlich dann schon in dem Wissen darum, weil das kann man einfach sich nachrechnen. Es geht gar nicht anders, wenn man das Abfülldatum der Flasche nachvollziehen kann, dann kommt man da schnell drauf und dann sieht man halt, okay, ich kriege ja eigentlich viel mehr für mein Geld. Und das wiederum hat, glaube ich, auch ein Stück weit diesen Hype begründet, weil man faktisch halt einen 18-Jährigen bekommen hat. Nett von der Distillerie. Ich glaube, der Billy Walker hat da auch insofern einen guten Job gemacht, da der ja eine absolut von vielen Menschen in dem Genussbereich zu Whisky vergötterten Destille da geschaffen hat. Die Leute lieben Glendronach, eben wegen dieser Qualität der Vergangenheit. Und das ist dann etwas, was dann über die Zeit auch sich getragen hat, obwohl jetzt diese Whiskys eben nur noch 15 Jahre alt sind, wenn sie mit 15 auch verkauft werden. Das heißt, da wird heute nicht Älteres mehr drin sein. Und deswegen kann ich auch, wenn Leute sagen, ja, der alte war viel tiefer und der hatte mehr Textur, der war also in vielerlei Bereichen besser, dann kann man sagen, ja, wahrscheinlich, ne, der war wahrscheinlich auch dann 2 bis 3 Jahre älter.
Ja, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, also der zuletzt erschienene aus 2016 war tatsächlich 21 Jahre alt.
Sogar 21, okay.
Er war 21 Jahre alt, also er musste 21 Jahre alt sein, rechnerisch. Und das Gleiche passiert gerade auch mit dem 18-Jährigen. Wer dieses Jahr einen 18-Jährigen aus 2018 kauft, der bekommt einen 23 Jahre alten Whisky. Also Das ist ganz interessant. Ich habe mir noch eine Flasche gesichert.
Ich glaube, ich habe mir 2017 eingeholt. Aber das ist auch okay. Nein, ja, also ihr hört, was der Tim damit sagen will, ne? Der 18er.
Nein, der ist schlecht.
Nein, was erzähle ich hier? Ich meine ja nicht den 18er, ich meine den 21er. Kauft den 21er, ne, davon haben wir noch genug. Und nein, Spaß beiseite. Das ist natürlich rein von der Mathematik her spannend. Hilft der Distillerie, glaube ich, momentan diesen 18er auch gut zu verkaufen. Der geht, glaube ich, sehr gut weg. Der 12er hängt, glaube ich, ein bisschen im Regal fest, weil auch viele sagen, beim 12er gab es ja diesen gleichen Lauf. Mhm. Ja, wenn man irgendwie so einen 12er von 2013 hat, dann ist der halt auch eben ein bisschen älter. Und wenn man einen noch früher hat, ne, entsprechend kann man sich das ausrechnen. Das heißt, jetzt ist der 18er halt da eigentlich die Flasche der Wahl, weil eben ältere Fässer abgefüllt sind da drin, als die, die auf der Flasche draufstehen. Und das ist natürlich gerade bei den Kosten interessant. Du hast ja letztens auch irgendwie gesagt, hast den 18er günstig gesehen. Ich glaube, die Holländer verkaufen immer so für 60 Euro oder ja. 70.
50, ja, 65. Wenn man Glück hat und irgendwo vielleicht mal einen Gutschein hat. Also ich habe meinen, glaube ich, für 56 Euro oder so bekommen. Und verglichen mit dem 15-Jährigen, der jetzt wieder rauskam, ist es natürlich dann absolutes Schnäppchen. Da brauchen wir eigentlich nicht nachdenken.
Nee, also keine Frage. Ne? Also dann lieber den 18er, würde ich auch so sehen. Wobei man man sollte alles mal probieren. Also ich glaube, das wird trotzdem mit Sicherheit ein guter Whisky sein. Ich glaube allerdings nicht, dass der Hype, der da drum gerade so läuft, so berechtigt ist. Der hängt halt eben mit der Qualität des alten Revivals. Und Glendronach hat es ja geschickt gemacht. Die haben es bis auf das draufsteht, dass es jetzt auch BX-Fässer sind und nicht nur ohne rote Fässer. Sieht die Flasche ja komplett identisch aus.
Ja, alles gleich.
Die Farbe ist gleich, das Design ist komplett gleich. Also die haben ja genau darauf auch gesetzt, dass die Menschen denen es aus der Hand reißen. Was sie auch tun. Ob das dann so mittel- bis langfristig so beibehalten werden kann, ist jetzt die Frage, aber erstmal reicht es dafür.
Sehr ehrlich, hast du dir eine Flasche gekauft?
Bei den 15er?
Mhm.
Nein.
Nein?
Nein.
Okay, ich auch nicht.
Tim, ich würde es dir erzählen, wenn es so wäre. Ich habe von dem 18er hab ich eine Flasche gebunkert und ich hatte zwischendurch mal überlegt, es gab bei so einem holländischen Store, Online-Store, gab es den 18er und 21er in so einem Value-Pack. Da habe ich echt nochmal überlegt, scheiße, schlägst du jetzt nochmal zu? Mhm. Das war so auch so irgendwie, keine Ahnung, auf den Gesamtpreis, der sowieso schon gut war, nochmal 25% oder so. Mhm. Aber ich habe es da nicht gemacht. Ich habe gesagt, komm, du hast schon eine davon noch im Schrank stehen. Jetzt müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. Es gibt viele andere tolle Flaschen. Wie sagt man, andere Mütter haben auch hübsche Töchter. Da wollte ich dann jetzt mir auch dann nicht wiederum die zweite Flasche wegbunkern, weil das ja eigentlich, wer soll das alles irgendwann trinken? Meine Enkel? Nein.
Aber es gehört ja zum guten Ton, sich mindestens 3 Flaschen von jeder Abfüllung zu kaufen, ja?
Ja.
Eine zum Trinken, ja. Eine zum Sammeln und eine, die das Ganze finanziert.
Das wäre schlau? Das so? Nein. So schlau bin ich leider nicht. Meistens kaufe ich eine Flasche von irgendwas und dann genieße ich die auch und wenn die leer ist, dann gucke ich halt in die Röhre, weil dann gibt es die oft nicht mehr. Aber selbst wenn ich eine Flasche gut finde, komme ich oft nicht dazu, mir die nachzukaufen. Glen Scotia 15 Jahre. Ich habe gehört, da gibt es auch Schwankungen in den Abfüllungen, die Batches sind immer verschieden. Und ich hatte eine super Flasche von den zwei. Hätte mir eigentlich gleich, nachdem ich die Drittel leer war, hätte ich mir eigentlich gleich die nächste bestellen müssen. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil andere Sachen von Interesse waren. Gerade wenn du die offen stehen hast, dann brauchst du jetzt ja erstmal nicht sofort die neue. Mhm. Die zweite fürs Regal. Und entsprechend habe ich das nicht gemacht und ich habe gehört, die neuen Batches sollen nicht ganz so gut sein. Sind bestimmt auch gut, aber das ist dann eben halt das die Frage, ne, bunkern oder nicht. Ich habe dafür auch einfach keinen Platz mehr, muss ich auch sagen. Ich wüsste gar nicht jetzt gerade aktuell, wohin damit.
So schlimm.
Und das Zweite ist, das ist ja auch eine monetäre Frage. Ne? Also wenn man dann irgendwie einen Kleinwagen in seinem Kleiderschrank und in der Garage und in anderen Stellen im Haus irgendwie parkt, vom Geldwert her, dann macht das ja auch keinen Spaß. Man muss ja halt irgendwie auch das Ganze als Hobby betreiben und, naja, da finde ich das dann schon wieder ein bisschen übertrieben. Aber theoretisch, wenn ich jetzt ein super Glendronach-Fan wäre, der to the bone, nichts anderes, ne, dann würde ich mir davon auch wahrscheinlich schon jeden 2 Kisten holen und mich eines schönen Altersruhesitzes zwischen Glendronach-Flaschen freuen.
Ja, ich finde das immer übertrieben, so ein bisschen. Ne? Also man sieht ja oft irgendwo mal Leute, die sich dann wirklich die Bude vollstellen mit einer Abfüllung, damit sie dann für später dann teilweise noch verkaufen. Schwierig. Ich mache es auch so, dass ich mir eigentlich immer nur eine Flasche kaufe. Wenn die leer ist, kann ich mir eine nachkaufen. Habe ich auch ab und zu schon gemacht. Aber ich bin auch irgendwie gerade so in der Phase, ich kaufe viele Samples, weil ich einfach nur probieren will. Was einfach total interessant ist, gerade diese gesamte Aromenpalette zu entdecken, die verschiedenen Brennereien zu entdecken. Das ist irgendwie für mich gerade noch so eine Reise, was total interessant ist. Und man muss natürlich auch auf die Gesundheit achten und man kann sich dann nicht irgendwie von jeder Abfüllung eine 0,7 Liter Flasche in den Schrank stellen, die aufreißen. Wer soll das trinken? Das funktioniert ja gar nicht. Deswegen finde ich das auch großartig, dass es mit den Samples so gut funktioniert. Sei es in Foren, sei es gewisse Shops bieten ja auch kleine Samples an, meistens 5 cl, die dann für den schmalen Taler erstmal zum Probieren geordert werden können.
Nein, das ist schon eine super Sache und ich finde auch, dass ich rate es jedem, der irgendwie sich ein bisschen mehr mit Abfüllungen beschäftigen will, da so ranzugehen und dann zu schauen, was mag man überhaupt, bevor man sich vielleicht eine riesen 0,7er Flasche von irgendwas holt und dann danach enttäuscht ist, kann man das mit Sicherheit mit einem Sample vorher probieren. Mein Problem ist, dass ich mit so einem 2 oder 5 cl Sample oder 4 cl oder sowas, also diesen kleinen Samples, nicht so glücklich bin. Ne? Da habe ich den dann irgendwie so einen Abend im Glas und dann ist er auch schon irgendwie wieder weg. Und das ist vielleicht so ein erstes Indiz. Ich finde die 0,1 Liter Samples, die finde ich schon attraktiv. Ich hole mir eigentlich nur die von der Größe her. Da kann man irgendwie 2-3 Abende sich mal so einem Malt nähern, kann auch mal mit Wasser experimentieren oder irgendwas. Und dann finde ich, habe eine gute Grundlage zu sagen, hey, der ist so gut, davon möchte ich noch eine Flasche ins Regal stellen oder in die Bar. Ne? Das finde ich ganz cool. Das geht natürlich nur, wenn die Dinge auch verfügbar sind. Ne? Also wenn ich jetzt über eine Co-Range rede, die sowieso da ist und ich nicht weiß, will ich mir jetzt ein Artback an Oa oder sowas holen, dann kann ich den mit dem Sample gut probieren. Dann habe ich da nicht nachher 0,7 rumstehen von einem Getränk, was ich vielleicht nicht so toll finde. Aber bei anderen ist es halt ein bisschen schwieriger, gerade wenn die Sachen nur kurz verfügbar sind. Das finde ich schon eine Herausforderung. Von daher, ich gehe da so einen Mittelweg irgendwie. Ich kaufe mir ab und zu mal Flaschen, die hyped sind. Ich kaufe mir auch Standards, von denen ich weiß, die mag ich. Ein Artback 10, der geht immer.
Ja.
Den kann man immer im Regal stehen haben, da macht man nichts falsch. Preis-Leistung top, Malt top, Qualität top, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, 46%. Das ist wirklich, der hat alles, was ich mir von so einer Flasche wünsche. Und deswegen kaufe ich den auch immer wieder nach. Den habe ich nicht immer offen, aber ich habe zumindest einen da.
Ich auch.
Ja, siehst du?
Also so ein Artback 10 kann man auf jeden Fall immer im Schrank haben. Ich habe sogar die Literflasche im Schrank. Gab's mal im Duty Free. Aber wo du vorhin Glen Scotia sagtest, mir fällt gerade noch eine andere Hype-Abfüllung ein aus diesem Jahr, und das ist der Glen Scotia aus 2008, der in diesem Jahr abgefüllt wurde mit Ruby Port Finish. In Fassstärke, 10 Jahre alt, auch non-chill-filtert, keine Farbe dran, mit Altersangabe, und das Ganze für teilweise unter 50 Euro. War bei ganz, ganz vielen Genießern ganz weit oben auf der Liste und wie ich finde auch zu Recht irgendwie. Hast du den mal im Glas?
Ich habe den im Regal. Also der steht noch geschlossen in meiner Bar. Ich habe den auch gekauft. Ich fand den auch, also für einen fast starken Portwein gefinished, glaube ich.
Ja.
Und Glen Scotia und ein bisschen rauchig und ich fand die Eckdaten super und habe den auch irgendwie für 49,90 irgendwo mitgenommen. Ne? Konnte ich auch nicht nein sagen. Bin ich aber auch noch gar nicht dazu gekommen, den aufzumachen.
Ich hätte noch ein Sample dazu, meine Flasche ist auch noch zu, aber großartig. Also für den Preis absolut top.
Aber der war nicht so hyped, ne? Den gab's
der relativ lange. Der war relativ gehypt.
Wirklich?
Mhm.
Ich hatte das Gefühl, der war ewig verfügbar.
Der ist immer noch verfügbar, aber trotzdem war das so ein kleiner... Naja, viele haben auf jeden Fall gesagt, das ist ein Whisky, den muss man eigentlich kaufen, weil man bekommt selten so viel für so wenig Geld. Deswegen, da war halt das Preis-Leistungs-Verhältnis extrem gut. Ist immer noch natürlich. Und deswegen haben den relativ viele Leute, Blogger, YouTuber, Podcaster auch empfohlen.
Also Leute, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber der Tim, der guckt mich dabei so ernst an, wenn er das hier erzählt, dass ich jetzt gerade denke, ich müsste jetzt mich hier an meinen Notebook setzen und gleich noch eine Flasche bestellen, obwohl ich ja eine oben im Schrank stehen
habe. Ich habe den Shop schon offen.
Ich bin schon wieder voll gepackt hier gerade und mein Hamster-Gen, das ist hier gerade voll getriggert und meint, ich müsste jetzt irgendwie relativ schnell hier diesen Podcast hier beenden.
Aber du hast doch eine Flasche, ist alles gut?
Ja, ja, aber du hast mich jetzt gerade so irgendwie dahin gebracht, dass ich, eine reicht vielleicht gar nicht aus, ne? Wenn der so gut ist, dann brauche ich noch die zweite Flasche. Nein. Aber wie gesagt, Begeisterung habe ich jetzt ganz klar bei dir gesehen und gespürt.
Mhm.
Und das ist vielleicht auch ein Grund, den mal zu öffnen.
Gute Idee. Whisky ist zum Trinken da.
Ja, ja. Aber wie gesagt, da gibt es ja auch viele verschiedene Philosophien darüber, wie viele Flaschen man in seinem Haushalt geöffnet haben sollte. Und ich habe mich mir selber auferlegt, nicht mehr als 9 Flaschen offen zu haben. Also große Flaschen. Das heißt, ich möchte immer einstellig bleiben. Weil ich habe auch Samples zum Verkosten ohne Ende. Ne? Also ich kaufe halt auch viele Samples und die müssen ja auch immer getrunken werden. Dann brauche ich nicht noch 30 große Flaschen offen, parallel zu solchen Samples. Und deswegen staut sich natürlich ein Stück weit auch der Whisky im Regal, weil, wie du schon sagtest, man muss auch an seine Gesundheit denken. Ne? Das ist nicht ganz unwichtig. Glen Scotia, ja, habe ich schon wieder völlig vergessen, dass wir die auch irgendwie auf dem Schläger hatten. Ja, sogar gekauft. Aber ich habe die als Hype gar nicht so stark empfunden.
Ja, das war so ein Mini-Hype. So ein ganz kleiner.
Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben in diesem ganzen Hype-Thema sind Japaner.
Ja.
Ich glaube, da kannst du dich besser aus als ich.
Naja, geht so.
Ich hab in meinem Leben bisher 2 japanische Whiskys probiert. Und das eine war Nikka Single Barrel. So irgendwie, ich weiß nicht, 51 irgendwas Prozent in einer kleinen Flasche. Den habe ich sogar noch offen irgendwo hier rumstehen, oben in meiner Bar.
Ah, Nikka from the Barrel.
Nikka from the Barrel ist der, okay. Nikka from the Barrel, sorry. So eine kleine Halb-Liter-Flasche. Der wird immer sehr gelobt von vielen. Ich fand den nicht so toll. Ja, der ist gar nicht so zugesagt. Soll angeblich Ben Nevis verschnitten mit Grain Whisky sein. Habe ich mal gehört. Oder gelesen. Hat mich jetzt nicht so begeistert. Und dann habe ich mal beim Stammtisch von uns zu etwas späterer Stunde mal den Hibiki Japanese Harmony nochmal probiert.
Ah.
Aber das war halt, wie gesagt, zu sehr später Stunde und da möchte ich gar nicht mehr die Hand ins Feuer legen.
Ja, wie fandst du den denn da?
Ich fand ihn da super. Ne?
Der also, ist auch super.
Ich fand den super gefällig, mild, weich, rund. Der ging so runter wie Öl. Da habe ich gesagt, schenk nach, weißt du, der ist so angenehm zu trinken. Aber wir hatten vorher schon Eiler Whiskys getrunken und ich weiß nicht was, und da konnte ich jetzt nicht mehr in irgendeiner Form dann noch valide irgendwas rausriechen. Der war halt einfach ein gefälliger Whisky für den Aufklang des Abends dort. Ja, aber ich kann da nicht mit Tasting-Noten glänzen. Das war mehr so ein Genuss noch. Aber den fand ich ganz nett. Und deswegen ist meine Erfahrung halt relativ beschränkt. Ne? Das sind halt Standards, die zumindest vor 2 Jahren beide am absolut unteren Ende der Qualität, der verkaufbaren Qualität waren, soweit ich mich erinnere. Also zumindest der Nikka from the Barrel mit irgendwie unter 30 Euro, der Hibiki damals mit 40 Euro vielleicht. Also, und damals gab es ja schon auch japanische Whiskys mit einem Alter drauf.
Mhm. Die gibt es jetzt immer weniger. Und da entstehen gerade wieder Hype-Flaschen. Also zum Beispiel der Hakshu 12 wurde vom Markt genommen.
Der heißt bestimmt nicht Hakshu.
Der heißt Hakshu. Der wird Hakushu geschrieben und wird, glaube ich, Hakshu ausgesprochen.
Der Hakshu, oh Gott.
Ich bin mir nicht sicher.
Zusammen. Der Hakshu.
Klingt witzig, ne?
Ja.
Auf jeden Fall, die Leute drehen durch. Den gab es mal für, keine Ahnung, 70 Euro vielleicht, jetzt inzwischen nicht mehr unter 130, 140 zu bekommen. Nur weil für eine bestimmte Zeit die Produktion eingestellt wurde, weil die Brennerei einfach nicht mit dem mit der Produktion hinterherkommt. Und auch da ist so ein kleiner Trend zu beobachten, dass auch bei den Japanern immer mehr Abfüllungen auf den Markt kommen, die kein Alter mehr tragen. Also bei Hibiki ist es ja so, Japanese Harmony ist ein Whisky, der kein Alter trägt. Der 12er oder auch der 17er sind aktuell überhaupt nicht mehr erschwinglich. Also man bekommt die sicher irgendwo auf dem Sekundärmarkt, aber zu Preisen, die astronomisch sind. Und da ist, glaube ich, nur jemand bereit, diese Preise zu zahlen, der auch wirklich, wirklich entweder ein Sammler ist oder einfach zu viel Geld hat.
Oder beides. Also oder jemand vielleicht, der sagt, er möchte das investieren, ne? Weil da ist ja das Ende der Fahnenstange offensichtlich noch nicht erreicht bei den Japanern. Das wird kontinuierlich irgendwie teurer, ne? Ich glaube, so ein Yamazaki-Aktien kann man ja mittlerweile gegen den VW Polo eintauschen oder so.
Keine mindestens.
Ne? Wahnsinn. Und der war vor, weiß ich nicht, vor 3, 4, 5 Jahren war der ganz normal zu kaufen noch irgendwann in jedem besseren Store. Zumindest erinnert mich daran, sowas gesehen zu haben. Der war damals auch nicht billig, ne? Der kostete vielleicht irgendwie 150 € oder irgendwas.
Ja.
Aber heute bezahlt es wahrscheinlich 1000 oder so dafür, keine Ahnung. Weißt du, was kostet denn ja immer die 18? I don't know, aber das ist auf jeden Fall eine Flasche, die, die so normal nicht verfügbar ist und mit Sicherheit eine irre Kohle kostet. Was sagt dein Display
dazu? Mein Display sagt 1400 €.
Ja komm, dann nehmen wir jeder eine und reißen die auch beide dann auf. Nein, also das ist genau das, was ich meine. Eine Verzehnfacht ist schon mad.
Ja, Sekundärmarkt auch für 500 zu bekommen, das geht schon.
Ja, das ist aber okay. Dann nehmen das wirklich okay, ne?
Das sind Werte.
Ja.
Das sind 500 €.
Nein, aber ich meine, also gut, für, das ist ja eben die Frage, wie viel es davon gibt, was die Leute bereit sind, dafür zu zahlen. Ich finde es auch gar nicht schlimm. Das muss ja nicht unser Thema sein.
Das stimmt.
Ich kann auch, wie gesagt, gar nicht mitreden. Ich habe die Qualität von Japanern bisher noch nicht erkannt. Zumindest bei dem, was ich probiert habe. Ich weiß, dass das gut sein soll. Also trinkbar und so alles. Aber für mich sind Schotten da immer noch irgendwie eine andere Liga. Aber wir sind auf das Thema gekommen, weil der Hibiki jetzt auch, der Japanese Harmony, der Standard Hibiki jetzt auch so eine verrückten Edition, die jetzt alle haben müssen, rausgebracht hat. Und da gab es ein 30-jähriges Anniversary für diese Marke Hibiki. Die gibt es jetzt seit 30 Jahren. Und da hat man eine Flasche rausgebracht, die ist ja so schon sehr schön, also die normale Hibiki-Flasche ist schon ein Traum.
Wunderschön.
Ne? Optisch ist die echt, echt klasse. Und da ist jetzt noch eine rausgekommen in wohl relativ begrenzter Stückzahl, wo auf die Flasche noch so eine Art Kimono-Muster oder irgendwas drauf gemalt ist.
Mhm.
Soll irgendwie daran erinnern. Und diesen Kern der Marke widerspiegeln und eben besonders schön sein. Und da sind, glaube ich, zu Beginn, als diese Flaschen rausgekommen sind, waren die auch irgendwie für schon teuer, 90-100 € verfügbar. Und mittlerweile verkauft die Wiki selber die Teile für 600 € über Amazon. Was ich schon ganz lustig finde, wenn die Firma diese selber in den Markt schmeißt, für so, dass ein Händler die für 90 anbieten kann oder für 100, dass die dann selber die für einen sehr, sehr üppigen Betrag.
Also ist das wirklich so?
Ich habe das, guck mal nach eben, Amazon, Hibiki, 30 Jahre Anniversary. Ich habe die da drin gesehen.
Ja, die verkauft Amazon.
Von Hibiki?
Durch The Gift Shop.
Ah, okay, ist gar nicht von Hibiki selber. Weil nee. Ich hatte hier gedacht, von Hibiki heißt
es... Nee, ist nur der Hersteller.
Ah, okay, ich habe mich hier täuschen lassen. Also ich ziehe alles zurück, bevor mich hier Hibiki verklagt. Ist nicht Hibiki, aber 599, ne?
Sportlich.
Und aber keine Versandkosten. Das muss man dazu sagen. Ohne Versandkosten habe ich gerade gelesen.
Das möchte wohl sein.
Finde ich äußerst fair. Das hat man nicht überall heutzutage.
Ja, also das ist für mich auf jeden Fall schon Wahnsinn. Es ist der gleiche Whisky. Also wenn jetzt irgendwie was Besonderes wäre, außer das Aussehen. Aber wie gesagt, da wären wahrscheinlich wieder diese inneren Instinkte, ich muss diese Flasche haben, angesprochen. Und da kommt der Jäger und Sammler durch. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Ich bin gerade ein wenig geschockt, liebe Zuhörer. Aber immerhin knapp 90 Punkte in der Whisky Base.
Ja, du wegen, also bei der Optik muss der 90 Punkte haben. Also nochmal, das ist ein Standardblend von Hibiki, ne, der Einstiegsblend. Ne? Aber wie gesagt, bei den Japanern habe ich das Gefühl, da ist nochmal ein anderer Turn irgendwie drin, weil die halt, glaube ich, preislich noch mehr durch die Decke gegangen sind, als die Schotten das gemacht haben. Irgendwie, ne? Vielleicht ist ja bei so japanischen Sonderabfüllungen auch einfach ein bisschen Goldgräberstimmung dabei.
Vielleicht ist da auch einfach weniger verfügbar.
Oder ist es das?
Ja, es hat ja schon was Seltenes, ein bisschen was Exklusives. Keine Ahnung. Wo wir gerade darüber reden, kaufst du jetzt vermehrt Hype-Abfüllung?
Nee, nein.
Also lässt du dich mitreißen?
Also wie wir das ganz am Anfang schon hatten, ne? Ich lasse mich da schon mal mitreißen, aber das muss halt auch irgendwie zu mir passen. Ne? Also es müssen Sachen sein, die mich irgendwie begeistern. Ne? Also ein Longo habe ich mir geholt, ich habe mir einen Springwing 12 geholt, den ich auch schon offen habe mittlerweile, also tatsächlich habe einen, den ich auch dann trinke. Das sind Flaschen, die sind ja auch nur begrenzt verfügbar. Ich glaube, von diesem Springwing 12 gab es auch unter 1000 Flaschen für Deutschland. Der war jetzt aber nicht so, den gab es ein paar Wochen lang, das war halt fein und okay und der war auch nicht überpreist. Das hole ich mir dann, die Sachen finde ich einfach gut. Aber dass ich jetzt sage, nur weil die Flasche halt jetzt gerade knapp bemessen ist, dass ich mir den kaufe, das mache ich eigentlich nicht. Ich sage eigentlich, weil es natürlich immer auf die Ausnahme geht. Wie gesagt, ich habe ja erzählt, dass ich mir den Artback Komitee Groove geschossen habe und das ist ja... Eigentlich braucht so eine Flasche niemand. Niemand muss eigentlich um 10 Uhr auf dem Mittwoch vormittags seinen Arbeitsplatz verlassen, um da versuchen, so eine Flasche irgendwie in den Warenkorb zu kriegen mit dem 25. Versuch. Dann ist es irgendwie dann mittlerweile 11. Hat man es dann vielleicht geschafft, eine Bestellung abzusenden, weil irgendwie 20.000 Menschen versuchen, 12.000 Flaschen gleichzeitig online zu bestellen. Das ist ja völlig verrückt. Nee, also so einen Spaß mal mitzumachen, ist vielleicht auch ganz witzig. Aber brauchen tut das eigentlich kein Mensch, glaube ich.
Also ich habe mir geschworen beim Artback Committee Release in diesem Jahr, das war ja der Grooves, genau. Ich mache da nicht mit. Es war mir alles zu blöd am Anfang. Und dann habe ich das Ding probiert. Und dann habe ich mich so geärgert. Also ich fand den wirklich so toll. Vor allen Dingen das Committee Release, was ja nochmal ein paar Prozente mehr hat. Also ist, glaube ich, fast stark abgefüllt, ne?
Ja, ich glaube, es ist ein Batch, aber es ist schon... Immer über 50%.
Ja, genau. Und der hat mir wirklich so gut gefallen. Ne? Diese Rotweinfässer mit dem Rauch, das kam so gut rüber. Und da habe ich mich in der Tat geärgert, dass ich am Hype nicht teilgenommen habe. Da hätte ich es wirklich mal machen sollen. Das war ein bisschen schade.
Aber meine Flasche auch schon weg. Ne? Das hast du mir nicht erzählt, dass der so mega gut war.
Also mir hat er wirklich, wirklich
gut gefallen. Ich hab ihn ja gekriegt und habe ihn ja relativ kurz danach
auch genau.
Dann vertauscht.
Ja.
Oder eingetauscht gegen diese anderen Dinge, die übrigens auch super waren. Ne? Also ich habe dafür, kann man ja sagen, ne? Ein Ardmore 20 Jahre, ein Glengiri Second Chapter,
16,
das ist ja 16 Jahre, und ein Kavalan Podium. Ne? Also
kann man mal machen.
Drei sehr anständige, coole Flaschen, ne? Die ich, also den Ardmore zumindest hätte ich mir wahrscheinlich so nicht gekauft, den Glengiri glaube ich auch nicht. Also fand ich irgendwie einen sehr guten Deal und von daher habe ich es jetzt nicht bereut und hätte ich natürlich auch einfach aufmachen können. Der was hat der gekostet? 90 Euro, glaube ich. Das ist ja noch irgendwie ein, ich würde nicht sagen affordable, aber es ist ja auf jeden Fall irgendwie noch bezahlbar. Ne? Ob das der Wert ist, jetzt eine andere Frage, aber kann man mal machen. Ich habe mir auch diesen von Medicide Blending, der hat es ja vorhin über Bukladi. Da habe ich mir diesen maskierten Artback gekauft.
Ach, der Kildalton.
Kildalton, genau. Kildalton oder wie der hieß. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es ein unabhängig abgefüllter Artback, der unter dem Namen Kildalton, wie man auch immer das ausspricht, von Medicide Blending auf den Markt gebracht wurde. Der ist auch nicht so gut angekommen, weil halt Artback nicht draufsteht. Der ist noch verfügbar. Den kann man in mehreren Stores noch bekommen. Und der ist sehr klar, also ich habe ihn noch nicht aufgemacht, ne? Der ist sehr klar in der Flasche, kommt aber aus dem Butt. Ne? Also sollte eigentlich ein Sherryfass sein. Steht nur Butt drauf. Ist relativ klar und ist, glaube ich, 9 Jahre alt.
Ja,
ne?
Refill Sherry Butt.
Ist, wenn ich das so in Erinnerung habe, sehr jung. Aber der ist bestimmt auch spannend. Den müssten wir mal bei Gelegenheit mal öffnen. Als nächsten...
Ich hatte den... Anfang des Jahres im Glas, da war der so der Geheimtipp auf der Leipziger Whisky-Messe. Und ich fand den lecker. Also wirklich so richtig.
Du hast hier, immer, wenn ich von irgendwas rede, was bei dir zu im Schrank steht, dann hast du das schon probiert. Was ist da los?
Ja. Ich schließe es gar nicht mehr zu. Nein.
Tiefschlag.
Nein, also den fand ich ganz ganz lecker auf jeden Fall. Und das Witzige ist, bei der Flasche steht auf der Rückseite a really delicious, beautiful, elevating, gorgeous Whisky. Und wenn man das quasi zusammenzieht und die Anfangsbuchstaben nimmt, dann hat man die Brennerei.
Die sind ja sogar auf der Dose oder auf der Flasche hinten nochmal so in größer nochmal dargestellt, diese Anfangsbuchstaben.
Ja.
Nein, ich, wie gesagt, sowas kann man dann eher machen, finde ich. Und den, da ist jetzt nicht der Hype drum, dann kann man den auch einfach auch mal aufmachen. Aber es ist gut, dass du sagst, dass ich da was Gutes gekauft habe. Das lässt mich heute Nacht auch wieder beruhigter schlafen.
Ah.
Ja, das war das. Wenn du es wieder gesagt hättest, wie bei dem Longo, kann man nicht trinken, Mistzeug. Dann hätte ich jetzt die zweite Flasche da stehen, wo ich mir Sorgen machen muss, was damit ist.
Nein, von daher alles gut, glaube ich. Wollen wir noch zum nächsten Thema kommen?
Ja, ich glaube, wir schaffen noch ein Thema. Ne? Wir haben jetzt, also glaube ich, relativ ausschweifend über Hypes und Hype-Abfüllungen gesprochen. Ich glaube, feststellen können wir, glaube ich, beide, dass wir diesem Hype nicht entsagen können.
Ja, nicht immer.
Ne? Aber wir natürlich so vernünftig sind, dass wir nicht jeden Quatsch mitmachen.
Unbedingt.
Also nicht jeden Unsinn, aber halt uns natürlich schon mitreißen lassen. Dafür sind wir auch viel zu emotional in diesem ganzen Thema verhaftet. Das ist ja faktisch so.
Ja, die böse Marketingmaschinerie, ne, die tut schon ihr Werk hervorragend.
Ich bin mir, weißt du, wir schimpfen immer über das Marketing, ne, auch wenn da irgendwie blumige Beschreibungen auf den Flaschen drauf sind. Mhm. Ich finde, das ist eigentlich deren Job, genau sowas zu machen, sowas zu erzeugen. Und ich bin ja ein dankbarer Abnehmer dafür, von daher.
Ich auch, total. Also. Warum auch nicht?
Ich bin jetzt nicht so der Wikinger-Freak, deswegen quatschen mich jetzt so die Highland Park-Geschichten nicht so. Aber ich kenne Leute, die gehen da voll drauf ab, dass da irgendwie so eine schöne Holzkiste, so ein Holzding mit so wie so ein Schiff und so.
Mhm.
Also die geben dann gerne mal 300 Euro für eine Flasche aus, nur weil es aussieht wie so ein Wikinger-Schiff, das die Umverpackung. Aber wie gesagt, das muss ja jeder, mit sich selbst was machen. Von daher finde ich das eigentlich ganz okay, wenn man das so macht. Okay. Sehr schön. Haken dran.
Jo, obwohl nicht ganz. So ein ganz nah am Hype ist ja teilweise auch, sind diese Shop-Exclusives. Also Flaschen, die es wirklich nur bei einem Händler, bei einem Shop zu erstehen gibt, zu kaufen gibt.
Hm.
Machst du sowas?
Klar. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Also zumindest so, wie ich das Thema verstehe, Shop-Exclusives, haben wir auf der einen Seite, dass ein Shop sich ein bestimmtes Batch oder eine bestimmte exklusive Abfüllung von einer Brennerei, eine Originalabfüllung, exklusiv bekommt und diese vertreibt. Das können halt nur die Großen, in der Regel. Und dann gibt es eben halt noch die unabhängig abgefüllten Whiskys, wo dann der Shop-Betreiber auch als Abfüller auftaucht und dann die unter seinem Namen, auch mit seinem Logo, mit seinem Brand irgendwie abgefüllt sind. Und die beiden Sachen muss man, glaube ich, unterscheiden, aber ich bin prinzipiell auch für beides empfänglich, weil ich finde das eigentlich eine ganz coole Idee. Beispiel, was jetzt, wo die Flasche gerade live gegangen ist, ist das geliebte, von uns allen geliebte Unternehmen Amazon.
Uff.
Was dafür Sorge trägt, dass ich nicht so oft in die Stadt rennen muss, sondern mir die Sachen immer nach Hause liefert. Und wo ich dann damit leben muss, ist, die Arbeitsbedingungen da wahrscheinlich nicht so ganz gut sind. Aber was für viel Bequemlichkeit in den Städten sorgt, die haben auf jeden Fall einen Bowmore exklusiv in ihrem Programm. Der ist auch jetzt schon auf Lager, also verfügbar. Und 19 Jahre French Oak Barrique heißt der. Knapp 50%, oder knapp 49%, 125 Euro, kein Schnapper, aber für ein Original Bowmore im europäischen Eichenfass, 19 Jahre gereift, mit einer tollen Trinkstärke von, wie viel sind es genau? 48,9%, das ist schon was. Also von daher...
Ich habe mir ein Sample bestellt.
Okay, wo hast du es bestellt?
In irgendeiner Facebook-Gruppe.
Okay. Dann guck doch mal, dass du das möglichst schnell testest und dann mir sagen kannst, ob sich das lohnt, da aktiv zu werden. Ja, mir würde eigentlich auch ein Sample reichen, ehrlicherweise. Ich habe, wie gesagt, das ist wieder eine von diesen Flaschen, die ich finde die cool, ich finde die spannend, aber muss man nicht unbedingt haben. Obwohl auf der anderen Seite wiederum, europäische Eiche, 19 Jahre, Bowmore. Mhm. Gibt es das sonst noch irgendwo gerade bei Bowmore?
Ja, also es gibt einen 18-Jährigen. Also das Ganze sieht ja auch so aus wie diese Vintners Collection, die zuletzt von Bowmore rauskam, mit verschiedenen Weinfassreifungen.
Ja.
Absport gab es, glaube ich, verschiedene französische Rotweine zwischen 18 und 28 Jahren. Und die waren durch die Reihe weg sehr gut. Und wenn ich mir jetzt das Design von der Flasche ansehe, dann ist das ähnlich und knüpft wahrscheinlich daran an und soll auch daran erinnern. Bleibt natürlich die Frage, ob der dann auch an die Qualität anknüpfen kann. Aber klingt von den Rahmendaten schon mal nicht schlecht. Und ich habe jetzt auch, was ich so gesehen habe, viele, viele Leute haben den schon vorbestellt. Er war zwischenzeitlich irgendwie ausverkauft. Zumindest konnte man ihn nicht mehr bestellen.
Okay.
Jetzt wieder da. Und glaube ich exklusiv für Deutschland, Großbritannien, Italien, naja, halb Europa.
exklusiv ist er doch nicht, ne? Für die größten Länder in Europa.
Okay. Genau. Aber interessant. Man muss natürlich damit leben können, ne, dass bei Amazon ist. Viele sind ja gegen Amazon, finden das nicht so gut, die Arbeitsbedingungen. Schwierig.
Ja, vor allen Dingen, wenn man dann auf dem MacBook eine Petition unterschreibt gegen Amazon. Das finde ich immer noch am besten.
Ist auch witzig. Ja. Das stimmt.
Nein, also Spaß beiseite, das ist natürlich ein ernsthaftes Thema. Man muss ganz klar sagen, dass die großen amerikanischen Konzerne einfach zu viel Macht aufhäufen. Ne? Und dass sowas wie Amazon schon eine Gefahr ist, zumindest in diesem Weltbeherrschungsanspruch. Und da sollte die Politik wahrscheinlich auch irgendwann mal was tun. Noch sind wir nicht so weit. Aber ich glaube, wenn die irgendwann eine Position haben, wo sie halt alleine auf dem Markt sind, dann werden die Staaten oder werden die jeweiligen Länder da auch was tun. Aber solange dem nicht so ist, genießen wir die Vorteile, die wir haben.
Das stimmt. Und
gucken mal, was da passiert.
Ich gehe ja ganz gern bei Lidl einkaufen.
Ja, du, das Gute ist, ich wohne ja in der Nähe vom Lidl, also um die Ecke habe ich einen Lidl. Ich gehe da auch gerne einkaufen. Aber nicht wegen Whisky, sondern eher wegen dem Gemüse und dem Obst, was da immer sehr frisch ist. Aber da gibt's auch Whisky.
Ja. Und der wird gerade wieder so ein bisschen gehypt irgendwie. Also zumindest, nicht gehypt, aber ist gerade in aller Munde. Die haben jetzt wieder ein paar ganz, ganz alte Sachen rausgebracht. Zwei Blends, glaube ich.
Mhm.
Alter.
Der eine, also die Blends, muss man dazu sagen, sind 40% abgefüllt, gefärbt und sind in einem Sherry-Fass gefinished.
Ah.
Was für Blends eher selten ist, ist sehr ungewöhnlich. Also ein Sherry Cask Finish. Und der eine ist 23 Jahre alt und der andere ist 37 Jahre alt.
Was legt man da auf den Tisch? 1000 Euro?
Ein bisschen weniger. Der 23-Jährige kostet 40 Euro. Und der 37-Jährige kostet 70 Euro. Ich glaube, für 70 Euro kriegt man noch keinen 23-Jährigen, wenn man jetzt die Preise einfach vertauschen würde. Ne? Mhm. Also das heißt, 37 Jahre alter, 70 Euro ist ein absurd geringer Preis eigentlich.
Absolut.
Ob für einen Blend oder für einen Single Malt, für beide ist es halt eigentlich unverständlich oder nicht zu verstehen, wie Lidl das macht. Jetzt habe ich von dem 37-Jährigen die ersten Verkostungsnotizen gelesen und da kommt er nicht so gut weg. Ziemliches Eichenbrett.
Okay.
Ja, 37 Jahre fast. Ne? Ich weiß nicht, ob man das da nicht auch erwarten muss. Aber der kriegt durch das Sherry-Fass nochmal Frucht da oben rein. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Sherry fast gefinished sind. Aber halt eben mit brutaler Eiche versehen.
Muss man also mögen.
Muss man mögen. Eichenfreaks, ne? Also wer die Schrankwand zu Hause zum Schnüffeln gern hat, ne, der sollte sich vielleicht diesen 37-Jährigen mal angucken. Den 23-Jährigen, dazu habe ich leider noch nichts gelesen. Aber wir können ja ein Jahr zurückrechnen. Im letzten Jahr hat ja Lidl das Gleiche gemacht. Da waren die nur ein bisschen jünger. Da waren die 22 und 36 Jahre. Also ein Jahr jünger jeweils.
Mhm.
Und entsprechend auch noch günstiger, muss man dazu sagen, die sind ja jetzt schon super günstig, die waren da aber nochmal deutlich günstiger.
Okay.
Und aber da kam der 22-Jährige auch besser weg als der 36-Jährige in den Bewertungen, weil gesagt wurde, da ist halt noch ein bisschen mehr Frucht drin und die Eichenkeule ist nicht ganz so üppig. Ich habe sie alle nicht probiert, ich kenne das halt nur vom Hörensagen, aber das könnte auf jeden Fall ganz interessant sein. Was ich probiert habe letztes Jahr, ist der Ben Bracken 30 Jahre. Das ist sozusagen die Single Malt Abfüllung aus dieser Lidl-Serie vom letzten Jahr. Ben Bracken ist die Single Malt Eigenmarke von Lidl.
Mhm.
Da sind nicht benannte Single Malts drin. Und da gibt es Speyside Malts, Highland Malts und Isla Malts. Also diese drei Regionen werden da abgebildet. Und der 30-Jährige war, wenn ich mich richtig erinnere, ein Speyside. 47% Non-Chill-Filtert, eigentlich cool.
Mhm.
Dann aber knallbraun gefärbt. Ne, also Ding auch dunkel, ne, duster. Und der war aber auch nicht teuer für einen 30-jährigen Single Malt. Ich glaube, der hat 80 Euro oder sowas gekostet.
Das ist schon abgefahren, ne? Also wenn man mal so einen alten Malt probieren will, das ist eigentlich eine gute Option.
Genau. Und ich habe den, aber auch der war sehr hart auf der Eiche, ne? Also von Frucht hat er nicht mehr viel. Und der hat auch einen den kompletten Genuss für so einen Abend eingeebnet. Ne? Also der ist quasi wie so ein mega getorfter Whisky, wo du danach nichts mehr trinkst.
Ja.
So war der halt auch. Da hat die Eichenfracht einem quasi die Geschmacksknospen so stark überlagert, dass das wirklich dann eben auch mit dem gut war. Aber ich fand den interessant. Ich war jetzt auch nicht, habe mich jetzt nicht gegrämt, diese Flasche geholt zu haben. Ich fand den eigentlich ganz cool. Was ich mir damals nicht geholt habe, das war der 27-jährige Isla Whisky. Der ist noch verfügbar.
Der soll auch ganz gut sein.
Ich habe den probiert, da habe ich Sample von mir mal organisiert. Ich fand den super. Also schon stark abgebaut, den Rauch. Da war auch Frucht drin, da war auch klar viel Fass drin, aber der war alles andere als schwach auf der Brust.
Mhm. Ich habe so Stimmen gehört, die sagten, so vergleichbar mit einem 25-jährigen Karl Iller zum Beispiel, der hat ja dann auch nach 25 Jahren Fassreife relativ wenig Rauch für einen Isla Malt. Aber klingt auf jeden Fall interessant und aktuell, wenn es den noch gibt, mal gucken.
Ja, also Lidl, also die Sachen gibt es, glaube ich, nur online, wenn ich das so richtig weiß.
Keine Ahnung.
Ich glaube, in den Geschäften haben die sowas nicht, aber das ist mit Sicherheit nicht unspannend, da mal reinzugucken. Gerade wenn man ein bisschen Portemonnaie schon unterwegs sein möchte.
Ja.
Wenn es jetzt einen nicht stört, dass das eine Lidl-Eigenabfüllung ist, dann ist okay.
Hey, das ist Single Malt Whisky.
Ja, du, ich sag's ja nur, ne? Wenn es einen nicht stört, dass es ein Lidl Malt ist. Ich finde ein bisschen schade, dass die halt so, das ist so alles durcheinander, das ist keine richtige Struktur dahinter irgendwie.
Ja, okay.
Ne? Da bringen sie, die haben alle verschiedene Prozente, dann ist es, mal die 27, dann hast du einen 30-jährigen Space Cider, dann bringen die ein Jahr davor mit 40% raus, dann mit 46, dann hat er eine 47, dann gibt es noch so eine Grain-Serie, The Tark heißt die, die haben 44%, warum auch immer, also es ist alles irgendwie ein bisschen Kuddelmuddel. Und das finde ich ein bisschen schade.
Kommt da dein innerer Monk durch, der ein bisschen alles geordnet haben will?
Ja, irgendwie, weißt du, das ist für mich so, nee, für mich sieht das so aus wie, wir haben jetzt gerade irgendwie die Möglichkeit, als Lidl günstig irgendwie Fässer zu kaufen und wir kaufen die und dann machen wir uns Gedanken dazu und dann haben wir die Fässer und dann wird da irgendwie das Zeug abgefüllt, ohne großes sich darum Gedanken zu machen, weil ja, dann macht man Non-Chill-Filtert und mit 47% und dann färbt man das Zeug. Oder so, soll ich sagen. Das verstehe ich halt nicht. Ne? Das
okay,
ist für mich nicht so konsistent. Auch ein Blend mit 36, 37 Jahren rauszubringen und den dann mit 40% auf den Markt zu hauen. Ne? Also der Alkoholstärke, das finde ich auch irgendwie
unnötig.
Ist auch kein guter Schachzug und auch wenn die Flaschen trotzdem dann schnell weg waren, ne? Und die Leute, also ich glaube, diese 36er, die nicht lange durchhalten.
Es bleibt spannend.
Ja, genau. Und vielleicht bringt ja Lidl auch noch zum Ende des Jahres nochmal ein Single Malts raus. Das wissen wir ja auch nicht. Das haben die letztes Jahr auch später gemacht. Da kamen erst die Blends und dann die Single Malts. Und zum krönenden Abschluss kam irgendwie eine Woche vor Weihnachten ja auch der 40-Jährige raus. Mhm. Für, ich glaube, mit einem Gutschein, der überall bekannt war, 160 Euro.
Für einen Witz.
Auch der soll gar nicht mehr trinkbar gewesen sein, okay, von der Eiche. Die Leute, die ihn probiert haben, die haben gesagt, das kannst du nicht trinken, das Zeug. Und deswegen verkaufen die den noch immer. Also der ist immer noch auf Lidl.de irgendwie drin. Ich meine, ich weiß nicht, ich habe keinen Whisky, wo eine 40 vorne draufsteht. Wenn man mal einen haben will, kann man den relativ günstig bei Lidl aktuell noch erwerben. Aber aufmachen muss man den, glaube ich, nicht. Ja. Aber trotzdem finde ich eine gute Sache. Vor allen Dingen, weil das auch diese ständigen Preissteigerungen, denen wir ja ausgesetzt sind als Genießer. Wir haben ja häufig schon heute Abend drüber geredet, aber das ist halt mal so ein Kontra. Ne? Das ist mal jemand, der da eine andere Welle fährt. Mhm. Ob das an der knappen Kalkulation liegt, ob das daran liegt, dass die halt eben nur nach günstigen Fässern gesucht haben, ob das daran liegt, dass die mit ihrem Vertriebsweg, den sie haben, über einen Online-Store in ihrem Lidl-Konzern das anders machen können. I don't know, es ist auf jeden Fall echt eine Ansage an die ganzen etablierten Abfüller, wenn die Dinger für, ich sag mal, 20%, 30% des Preises, das andere dafür haben wollen, die das raushauen. Und ich glaube nicht, dass ein unabhängiger Abfüller, dem so ein Fass wie den Lidl vor die Füße rollt, sagt, den führe ich nicht ab, den 30-Jährigen. Das werden die genauso tun. Ja? Also von daher, also vielleicht nicht jeder, aber die wird es auch geben.
Ja? Bestimmt.
Und von daher finde ich das gar nicht so schlecht. Ich meine, zum Glück gibt es auch noch Abfüller, Shop-Exclusive-Abfüllungen, die halt eine etwas höhere Sorgfalt an den Tag legen, als das vielleicht ein Lidl tut und die auch kein Massengeschäft machen.
Zum Beispiel?
Mir fällt da zum Beispiel das Brüder Whisky-Haus ein.
Ja, da sind wir auch schon wieder beim Hype. Viel gehypt.
Ja, zumindest sind die Sachen immer nur, ich will nicht sagen, nur ein paar Tage, aber zumindest immer nur über einen kurzen Zeitraum verfügbar. Mhm. Ich meine, wenn der irgendwie da 200, 300 Flaschen aus so einem Fass zieht und der hat eine Kundschaft von ein paar tausend Leuten, dann ist halt eben so eine Abfüllung relativ schnell weg. Aber da habe ich das Gefühl, die sind mit viel Sorgfalt und Liebe ausgesucht, die Sachen.
Ja.
Die sind wunderbar designt. Das ist ja eigentlich ein relativ simples Konzept, ohne Karton. Standard-Liquor-Bottle, ne? Also wirklich sehr einfach, aber mit viel Liebe fürs Detail, was die Etiketten betrifft. Und mit einem tollen Design. Und die sind irgendwie ansprechend, finde ich.
Ich finde die auch total toll. Aber ich habe auch schon einige gehört, ja, das ist mir alles zu schickimicki. Also ich finde sie super. Es ist auf jeden Fall was anderes. Die stechen ins Auge. Also allein schon vom Design her. Und auch qualitativ bis jetzt noch nichts Schlechtes im Glas gehabt. Obwohl ich bei manchen Ladies schon natürlich diese intensive Schwefelnote hatte. Ist aber Geschmackssache, ne? Hate it or love it.
Ja, ich finde, also was füllt der ab, ne? Der füllt Oakleinix und Port Charles ab, mhm, und der füllt Eiler-Krempel ab, Sherry-Fass. Mhm. Eiler-Sherry-Fass, in der Regel jung, Rauch, Sherry, dreckig und ab und zu auch mal ein paar andere Sachen. Ich glaube, ich habe irgendeinen Glenturret oder sowas von dem habe ich noch. Aus dieser Motorradserie. War das Glenturret? Ich weiß es gar nicht. Kaum nicht. Habe ich schon vergessen. Aber
das ist in Ordnung.
Habe ich auf jeden Fall einen von. Der macht auch manchmal so eine Space-Head-Abfüllung, aber ich glaube, so Fokus von dem ist Buchladi und eben diese hauchigen Eiler-Geschichten. Und das macht er sehr gut, finde ich. Und ja, weiter so. Ne?
Auf jeden Fall, also mir hat der, ich glaube, Oldman auf Eiler, das war ein PX-gefinischter.
War es ein Finish? War es keine Vollreifung?
Das weiß ich gar nicht.
Ich glaube, es war eine Vollreifung.
So eine Vollreifung?
10 Jahre.
Okay, aber aus der Brennerei, darf man das sagen?
Wir dürfen das sagen, weil wir vermuten das ja nur.
Man könnte anhand des Datums auf der Flasche schlussfolgern, eventuell, dass es ein Lagavulin gewesen ist, aber man weiß nichts Genaues.
Man weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Wir spekulieren wild, ne? Also wir stochern im Nebel. Nein, also das wird schon einer gewesen sein, und aber das Fass war halt auch so, wie wir das vorhin sagten, so ein Knallerfass, Sherryfass. Ah. Da ist von dem Lagavulin Destillatscharakter nicht viel übrig. Ich habe bis heute an einem Lagavulin New Make gerochen. Nur gerochen.
Wo bekommst du sowas her?
Das habe ich heute im alten Papierlager mal ganz kurz, durfte ich mal in meinen Rüssel an so eine offene Flasche New Make, die da stand.
Das ist ja cool.
Ich habe die dann im Regal gesehen und sagte so, was? Hier Lagavulin New Make? Ich habe auch Talisker und ne, hat er so die New Makes da rausgeholt.
Oh Mann.
Und da habe ich mal nur rein geschnüffelt. Wie gesagt, ich war auch mit dem Auto da und nicht zum Trinken und so, aber da riecht man richtig noch den Lagavulin, ne? Also wirklich, ja. Boah, das war wirklich so ungebändigt. Ne? Und das finde ich ist zum Beispiel bei dieser Old Man of Isla, oder wie die heißt, da ist von diesem Charakter halt nicht mehr so viel übrig. Ne?
Ja, aber trotzdem extrem leckeres Zeug.
Ja, ja.
Sicher,
keine Frage.
Lagavulin kommt da nicht mehr so viel durch, aber ich fand ihn großartig. Also so ein richtiges Bonbon, möchte ich fast sagen. Extrem süß auch.
Ja.
Aber in Kombination mit dem Rauch gar nicht so alt. Stand da ein Alter drauf? Wahrscheinlich nicht.
10 Jahre.
10 Jahre?
Doch, doch.
Ja, ist ja in Ordnung. Fand ich toll. Also der hat mich richtig angefixt damals. Da kommt jetzt, glaube ich, gerade die zweite Abfüllung raus. Nochmal so ein Teil. Morgen?
Also ich weiß ja nicht, wann wir releasen. Müssen wir mal gucken. Also wir wissen noch nicht genau, wann.
Vorgestern.
Wann wir das schaffen, das ganze Ding online zu stellen. Das kann doch irgendwie noch 1-2 Tage dauern. Von daher besteht die Möglichkeit, dass die Flasche schon raus ist, wenn ihr das hört oder wenn ihr die Chance habt, es zu hören.
Sorry.
Ich mal so. Aber das ist dann halt so. Bei Marco Bonn, der hat immer Abfüllungen aus seinem Programm verfügbar. Von daher, ich rate jedem da mal reinzugucken. Da gibt's wunderbare Sachen. Eigentlich ist das alles von dem auch getestet, approved und dementsprechend auch für gut befunden. Das ist nicht jemand, der einfach nur Fässer abfüllt, die er nicht kennt, sondern der hat immer vorher Proben und das macht, finde ich, einen sehr guten Eindruck.
Das stimmt.
Gut. Tim.
Olli.
Erster Podcast. Wie fandst du es?
Witzig.
Ja, ich fand's auch gut.
Ja, ging relativ fix, oder?
Ich habe nicht das Gefühl, dass wir 1 Stunde 12 Minuten gequatscht haben, was wir tatsächlich haben. Ich fand, das kann ja natürlich jetzt unser Publikum nicht sehen, sondern weil die nur hören können, sehen die das eben nicht. Wir haben viel, viel mehr Themen auf dem Zettel drauf, da sind wir gar nicht hingekommen. Aber das ist nicht schlimm. Wir wollen das Ganze einmal im Monat versuchen hinzubekommen. Nein, wir werden es einmal im Monat machen. Das
schaffen wir.
Das schaffen wir. Und hoffen, dass es unser beider Privat- und Berufsleben zulässt, eben genau diese 1-2 Stunden im Monat zu investieren. Ich denke, das ist realistisch. Alles andere wäre vielleicht ein bisschen überzogen. Wer weiß, vielleicht entwickelt sich das, verändert sich das. Wir haben heute die erste Folge, wir wissen ja auch noch selber noch gar nicht, wie sich das nachher anhört. Von daher warten wir mal ab und sind da gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber absolut. Mir hat es auch super Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Monat, Anfang Dezember, wenn wir da die zweite Session aufsetzen.
Definitiv. Heute ist der 1. November. Was für ein gutes Datum. Am 1., den 1. Tipptopp. Das kann nur gut werden.
Ja, ich habe ein gutes Gefühl. Mir das, also erstmal Spaßfaktor ist das Wichtigste. Wir machen das ja jetzt hier nicht, weil wir so viel Langeweile haben oder so, sondern weil wir halt eben sowieso, wenn wir uns sehen, nur über diese Themen philosophieren und reden und dann kann es ja vielleicht ganz für den einen oder anderen interessant sein, sowas mal anzuhören und wir machen es eh. Von daher, warum nicht gleich ein Mikrofon daneben stellen und das Ganze laufen lassen?
Ach, hier läuft ein Mikrofon?
Ja. Tim.
Alles klar.
Super.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao.